Harald Welzer, Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden. Täter und insbesondere Mörder haben die Menschen schon immer fasziniert. Wie sieht es aus im Kopf eines solchen Monsters? Was geht den Menschen vor sich, die scheinbar alle Regeln der Moral hinter sich gelassen haben? Gerade in Deutschland bereitet dieses Thema im Zusammenhang mit dem Holocaust vielen Menschen Kopfzerbrechen. Wie kann es sein, dass aus so vielen unserer Großeltern und Urgroßeltern Täter wurden? Waren sie schon immer irgendwie krank und bekamen im Dritten Reich nur die Gelegenheit, diese Neigung auszuleben? Oder fast noch schlimmer, waren sie ganz normal und wir selbst könnten auch solche Verbrechen begehen? Der Sozialpsychologe Harald Welzer stellt in Täter fest, dass diese Menschen tatsächlich so waren wie du und ich. Ganz normale Leute, deren Moralvorstellungen sich durch geänderte Umstände so stark verschoben haben, dass es uns heute fast unglaublich erscheint. Er beleuchtet, was genau passiert, damit Menschen zu Tätern werden, und gibt dir dadurch die Möglichkeit, solche gefährlichen Entwicklungen früh zu erkennen. Blink Nummer 1. Die meisten Täter sind ganz normale Menschen und erleiden auch durch ihre Taten keine bleibenden psychischen Schäden. Wenn wir an Mörder und andere Täter denken, fällt es uns schwer, uns in sie hineinzuversetzen. Sie scheinen uns oft wie Persönlichkeiten aus einer anderen, gefährlichen inneren Welt, mit der wir am liebsten nichts zu tun haben. Dabei gehen wir davon aus, dass es eine Art besonderer Täterpersönlichkeit gibt, die diese Menschen von vornherein zu Tätern macht. Mittlerweile ist aber bekannt, dass es diese Täterpersönlichkeit nicht gibt. Die meisten Täter des Nationalsozialismus waren zum Beispiel psychisch unauffällige und stabile Persönlichkeiten. Seit 1946 wurden dazu immer wieder Befragungen, Beobachtungen und psychologische Tests durchgeführt und die allermeisten Täter zeigten eine in jeder Hinsicht gesunde Persönlichkeitsstruktur. Nur 5-10% von ihnen wiesen pathologische Auffälligkeiten auf. Genauso viele wie auch im Bevölkerungsdurchschnitt. Die Täter des Nationalsozialismus waren weder unterdurchschnittlich intelligent noch besonders obrigkeitshörig oder stumpf, wie man vermuten könnte. Einige von ihnen waren sogar besonders kreativ und fantasiebegabt. Eine einzige Untersuchung wies ihnen eine geringe Empathiefähigkeit nach. Auch zwischen den Haupttätern wie Göring, Himmler, Goebbels oder Eichmann und denen, die die Befehle nur ausführten, konnten keine nennenswerten psychologischen Differenzen festgestellt werden. Es sieht also alles in allem ganz so aus, als wären die Täter einfach normale Menschen wie du und ich. Außerdem sind viele Täter nicht nur vor ihren Taten normale Persönlichkeiten, sie bleiben es auch nach ihren Verbrechen. Die NS-Täter litten zu einem Großteil nach dem Krieg kaum oder gar nicht an ihren Taten. Sie arbeiteten in normalen Berufen als Handwerker, Polizisten oder Händler, bekamen Kinder und bauten Häuser, als wäre nichts geschehen. Sie fühlten sich nicht als Täter, sondern als Opfer einer Aufgabe, die die historischen Umstände ihnen gestellt hatte, und waren überzeugt, dass sie daran nichts hätten ändern können. Wenn Täter normale Menschen wie du und ich sind, bedeutet das auch, dass auch du und ich zu Tätern werden können. Wir sollten uns also genau ansehen, wie es dazu kommt, dass jemand zum Täter wird, um gefährliche Situationen möglichst früh erkennen und abwenden zu können. Blink Nummer 2. Bei kollektiven Gewalttaten kommt es zuerst zu einer Gruppenbildung und dann zu einer Veränderung der Verhaltensform. Wie konnte es also passieren, dass ganz normale Menschen andere ganz normale Menschen in Konzentrationslager eingesperrt und vergast oder erschossen haben? Der erste Schritt in diese Richtung ist immer die Bildung einer Wir- und einer Sie-Gruppe. Dabei werden bestehende Ängste, Vorurteile und Ressentiments verfestigt. Im Nationalsozialismus handelte es sich dabei unter anderem um die Angst vor dem Weltjudentum und die gesellschaftliche Ausgrenzung der Juden, die ihre Wurzeln im Mittelalter hat. Hinzu kam der Neid auf wirtschaftlich erfolgreiche Juden und die brutalisierenden und kränkenden Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg. Diese Mischung bildete den idealen Nährboden für die Bildung zweier Gruppen. Der Hass auf die andere Gruppe wurde dann durch die Propaganda der Nationalsozialisten noch weiter geschürt, die sich dabei auch durchaus auf einen allgemeinen Konsens stützen konnten. Denn zu dieser Zeit war es noch üblich, davon auszugehen, dass es menschliche Rassen gibt, die sich auch in ihrem Charakter unterscheiden. So bildeten bekannte Rassentheoretiker des 19. Jahrhunderts das wissenschaftliche Fundament für die Ideologie der Nazis. Sobald eine klare Feindgruppe existiert, wird sie dann zunehmend für alle möglichen Probleme verantwortlich gemacht. Arbeitslosigkeit, Armut, Sittenverfall, Kriminalität. Alles wurde zum Ausdruck eines tiefer liegenden Judenproblems. Das führte dazu, dass sich viele Deutsche von diesem allgegenwärtigen Bösen bedroht fühlten. Aus zahlreichen Tagebüchern und Berichten geht hervor, dass die NS-Täter tatsächlich daran glaubten, dass das Weltjudentum eine Bedrohung darstellte. Irgendwann wurde nicht mehr gefragt, ob es wirklich ein Problem gibt, sondern nur noch, wie das Problem gelöst werden sollte. An diesem Punkt setzte eine Veränderung der Verhaltensform ein, die zuerst schleichend begann, und an deren Ende unsere Großeltern und Urgroßeltern bereit waren, Dinge zu tun oder zu dulden, die sie sich am Anfang des Prozesses noch nicht hätten träumen lassen. Es passiert ständig, dass wir die Welt in Wir und Sie einteilen. Doch erst wenn die Gruppenbildung so stark wird, dass ein Wandel der Verhaltensnormen einsetzt, ist es kaum noch möglich, den Prozess zu stoppen. Was passiert dabei genau? Blink Nummer 3. Der gesellschaftliche Referenzrahmen verschiebt sich und führt dazu, dass veränderte Verhaltensoptionen als normal gelten. Die entscheidende Entwicklung im Verlauf dieses gesamten Prozesses ist eine Verschiebung des sozialen Referenzrahmens. Dieser Rahmen dient uns als Orientierung dafür, welche Verhaltensweisen angemessen, richtig oder akzeptabel sind, und ergibt sich immer aus dem Vergleich mit unseren Mitmenschen. Er ist der Handlungsspielraum, den wir innerhalb unserer Gesellschaft zur Verfügung haben. Eine Verschiebung dieses sozialen Referenzrahmens kann erst passieren, wenn die Sie-Gruppe aus seinem Geltungsbereich ausgeschlossen wird. Wo vorher gemeinsame Regeln galten, gibt es jetzt Regeln, die nur noch für die Wir-Gruppe gelten. Es entstehen neue Regeln, die auch als partikulare Moral bezeichnet und nicht länger durch eine Opposition kontrolliert werden. Im Prinzip passiert hier nichts anderes als bei einer Gruppe spielender Kinder, die diejenigen Kinder aus der Gruppe ausschließt, die nicht mit den Regeln des Spiels einverstanden sind. Die partikulare Moral dreht sich dann hauptsächlich darum, das vermeintliche Gemeinwohl der Wir-Gruppe zu schützen, das von der Sie-Gruppe bedroht wird. Aus dieser Moral ergibt sich ein entsprechender partikularer Sinn. Den Mitgliedern der Wir-Gruppe erscheint es sinnvoll und gut, das Gemeinwohl zu schützen, indem sie die eingebildete Gefahr durch die Sie-Gruppe abwenden. Durch diese neue Perspektive verändert sich die normative Orientierung. Jetzt gelten andere Regeln dafür, was gut und was schlecht ist. Vielen Deutschen erschien es zum Beispiel ab einem gewissen Zeitpunkt normal und richtig, nicht in jüdische Läden zu gehen oder die Straßenseite zu wechseln, wenn ihnen ein Jude entgegenkam. Dabei bestätigen sich die Mitglieder der Wir-Gruppe gegenseitig in ihrem Verhalten, orientieren sich aneinander und verstärken den Prozess der moralischen Verschiebung dadurch noch weiter. Je ungewohnter eine Situation ist, desto stärker neigen Menschen dazu, sich an den Mitmenschen und Autoritäten zu orientieren. Wer unsicher ist, verhält sich am liebsten genauso wie die Leute in seiner Umgebung und nimmt dieses Verhalten dann auch als normal wahr. Dieser Prozess kann im Prinzip in jedem sozialen Umfeld passieren. Doch je mehr Lebensbereiche er betrifft, also je totalitärer er ist, desto extremer wird auch die Verschiebung der Normen ausfallen. Blink Nummer 4. Je totaler die Situation, desto extremer ist die Verschiebung des sozialen Referenzrahmens. Mit der Verschiebung des sozialen Referenzrahmens lässt sich erklären, warum ganz normale Menschen zu Tätern werden. Ihre Taten erscheinen ihnen normal. So kommt es auch, dass ein NS-Täter, der zahlreiche Menschenleben auf dem Gewissen hat, gleichzeitig ein liebevoller Familienvater sein kann, der regelmäßig für Bedürftige spendet. Damit sich der soziale Referenzrahmen so extrem verschieben kann wie zur NS-Zeit in Deutschland, muss die Situation total sein. Das bedeutet, dass sie für die Wir-Gruppe einen allumfassenden Charakter hat und kaum Kontakte nach außerhalb der Gruppe stattfinden. Das war zum Beispiel in den militärischen Gruppen, die mit der Ermordung der Juden beauftragt wurden, der Fall. Jeder Lebensbereich der Mitglieder wurde genau kontrolliert. Auch in Teilbereichen des Lebens kann es zu einer Verschiebung des Referenzrahmens kommen, aber eben nicht so extrem wie in einer totalen Situation. Wer sich beim Ausflug zum Auswärtsspiel mit seinem Fußballverein zum Beispiel offiziell daneben benimmt, weiß, dass das, was er gerade tut, nicht wirklich normal ist, weil er eben neben dem Fußballverein auch noch eine Familie und einen Beruf hat. Und in diesen Kreisen sind lautes Grölen und Wildpinkeln meistens kein Bestandteil des sozialen Referenzrahmens. Werden dann gemeinsame Gewalttaten begangen, stärkt das den Zusammenhalt zusätzlich, denn sie bestätigen den Einzelnen in seinem Verhalten. Doch auch Zuschauer machen sich schuldig. Wer anwesend ist und nicht eingreift, sorgt dafür, dass sich die Täter im Recht fühlen. In einem so verschobenen Referenzrahmen wird es dann auch normal, dass sexuelle Eskapaden, Gewalt, persönliche Bereicherung und Alkoholexzesse in den Bereichen des Normalen und Akzeptierten geraten. Plötzlich haben die Beteiligten neue Freiheiten, die wenig oder gar keine Folgen haben. Daher ist es zwar erschütternd, aber nicht unbedingt verwunderlich, dass sexueller Missbrauch und Diebstahl in den KZs und in Osteuropa zur Normalität gehörten. Es kommt also im Grunde immer auf den Referenzrahmen an. In totalen Situationen wird dieser so weit verschoben, dass Außenstehende nicht mehr verstehen können, wie sich die Gruppenmitglieder verhalten. Solche totalen Situationen finden wir übrigens auch in Gefängnissen oder psychiatrischen Kliniken. Blink Nummer 5. Wir- und Sie-Gruppen basieren auf dem Prinzip von Deklassierung und Nobilitierung. Jetzt wissen wir also in etwa, wie es kommt, dass normale Menschen für uns unvorstellbare Taten begehen. Sehen wir uns jetzt noch einmal die Grundlage des Prozesses genauer an. Warum passiert es so schnell, dass wir die Welt in Wir und Sie einteilen? Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Deklassierung. Wer zur Wir-Gruppe gehört, fühlt sich automatisch den Mitgliedern der Sie-Gruppe überlegen. Damit erfüllen diese Gruppen das grundlegende psychologische Bedürfnis nach Selbstachtung auch für diejenigen, die in der Gesamtgesellschaft kein besonders hohes Ansehen genießen. Für die Deutschen zur NS-Zeit war es klar, dass sie niemals so tief sinken könnten wie ein Jude. Selbst ein deutscher Tagelöhner oder Arbeitsloser konnte sich dadurch einem jüdischen Arzt oder Professor überlegen fühlen. Für viele ist dieses positive Gefühl ein Grund, aktiv zur Bildung der Wir-Gruppe beizutragen oder aber zumindest gut zu heißen, dass sich diese Gruppe bildet. Die Wir-Gruppe schmeichelt unserem Selbstbewusstsein und das ist eine Verlockung, der wir nur schwer widerstehen können. Der zweite wichtige Aspekt ist die Nobilitierung. Das bedeutet, dass Mitglieder der Wir-Gruppe besser gestellt werden und das durchaus auch im materiellen Sinne. Je größer dabei der Kreis der Verlierer wird, desto kleiner wird logischerweise der Kreis der Profiteure. Jedes Mitglied der Wir-Gruppe holt dann mehr für sich selbst heraus. Im Laufe der NS-Diktatur wurden die Juden nicht nur entrechtet, sondern auch enteignet, wodurch der Wohlstand der deutschen Bevölkerung stetig und merklich anstieg. Wer plötzlich eine größere Wohnung, ein Radio oder ein schönes Möbelstück hatte, das vorher Juden gehört hatte, wurde dadurch natürlich in seiner Überzeugung bestätigt. Denn wenn sich alles zum Besseren wendet, kann es ja nur bedeuten, dass vorher etwas verkehrt gelaufen war. Die Prinzipien der Deklassierung und Nobilitierung führen dazu, dass die Bildung einer Wir-Gruppe für den Einzelnen sehr attraktiv ist. Vor allem für die Mitglieder der Gesellschaft, die davor nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens standen. Denn was ist schon schöner, als plötzlich zu den Gewinnern zu gehören? Blink Nummer 6. Wenn das Tötungsverbot zum Tötungsgebot wird, ist die Grenze zur Täterschaft schnell überschritten. Mit dem bisher Gesagten lässt sich nachvollziehen, wie es dazu kommen kann, dass eine Gruppe von Menschen so gehasst wird, wie es in der Nazizeit der Fall war. Tatsächlich einen Menschen zu töten, ist natürlich noch einmal etwas ganz anderes. Doch wenn die gesellschaftlichen Voraussetzungen gegeben sind, ist der Schritt zum Töten viel kleiner als in einer normalen Umgebung. Da in der Wir-Gruppe ja die partikulare Moral herrscht, erscheint es den Mitgliedern dieser Gruppe sinnvoll und gut, das vermeintliche Problem dadurch zu beseitigen, dass die Sie-Gruppe ausgelöscht wird. Langsam wird aus dem Tötungsverbot ein Tötungsgebot, aus Du darfst nicht wird ein Du darfst und schließlich Du sollst, und dabei geht es immer um den Schutz der Gemeinschaft. Das Töten erfolgt dann keinem individuellen Impuls oder Wunsch. Dem Großteil der NS-Täter fiel es zunächst schwer zu töten, doch sie sahen es als ihre kollektive Aufgabe, ihre soziale Pflicht. Außerdem hatten viele von ihnen Angst vor Repressionen und entschieden sich dafür, Gehorsam zu leisten. Wie die Verschiebung des sozialen Referenzrahmens ist auch das Entstehen eines Tötungsgebots ein dynamischer sozialer Prozess. Menschen widersprechen sich ungern selbst. Wer der Existenz eines Problems zustimmt, stimmt vermutlich auch einer Lösung zu. Wer einmal getötet hat, tötet beim nächsten Mal wieder, anstatt seinen Fehler einzugestehen. Diese Neigung machten sich auch die Nazis mit ihrer sukzessiven Befehlsausgabe zunutze. Der Befehl zum Schießen erfolgte oftmals erst in der akuten Situation. Das Töten erschien nur als letzter konsequenter Schritt in einer Kette von Handlungen, in der Juden Befehl für Befehl aus ihren Häusern geholt, zusammengetrieben und zur Erschießungsstelle geführt worden waren. Der jeweils nächste Schritt war nicht bekannt. Schließlich hatten die Männer in der akuten Situation kaum Zeit zu analysieren und sich zu entscheiden. So lag es nahe, weiterhin dem Weg zu folgen, den man schon längst eingeschlagen hatte, ohne es richtig zu merken. So schnell und einfach kann aus dem Tötungsverbot einer universellen Moral das Tötungsgebot einer partikularen Moral werden und ganz normale Menschen zu Tätern. Blink Nummer 7. Die Distanzierung zu Aufgabe und Opfern ermöglicht das Töten. Das Tötungsgebot ist eine Voraussetzung für die Tat, allerdings nicht die einzige. Wer andere Menschen tötet, braucht außerdem eine gewisse Distanz zu den Opfern. Das war den Befehlshabern der Nazis durchaus bewusst und sie arbeiteten gezielt daran, eine große Distanz zwischen ihren Soldaten und ihren Opfern herzustellen. Bei den Tötungsaktionen der Nazis in Osteuropa wurden die Juden zum Beispiel zuerst entkleidet, was dazu führte, dass sie weniger als Individuen wahrgenommen wurden und für die Täter zu einer anonymen Masse verschwommen. Jeder persönliche Kontakt zwischen Tätern und Opfern wurde vermieden, sodass sich die meisten Täter in späteren Befragungen kaum oder gar nicht an einzelne Opfer erinnern konnten. Zur Distanzierung von Opfern trägt außerdem bei, dass das Feindbild totalisiert wird. Jeder, der der Sie-Gruppe angehört, ist ein Feind, egal wer es ist und egal was er tut. So lässt es sich auch erklären, dass in Vietnam zuletzt auch Kleinkinder und Babys ermordet wurden, weil sie für die amerikanischen Soldaten die Brut des Feindes darstellten und damit potenzielle Gegner waren. Außerdem schlägt auch der militärische Referenzrahmen in diese Kerbe. Die Opfer sind keine Opfer, sondern Feinde, die aus Notwendigkeit getötet werden müssen. Die NS-Täter distanzierten sich jedoch nicht nur von ihren Opfern, sondern auch von ihrer Aufgabe selbst. Das Töten galt als unschöne, aber notwendige Aufgabe, die mit Distanz leichter zu ertragen war. Dabei half zum Beispiel die Arbeitsteilung, die es jedem einzelnen Täter ermöglichte, sich nur auf seine Teilaufgabe zu konzentrieren. Jeder einzelne Täter konnte nachher behaupten, er hätte die Opfer ja nur zusammengetrieben, nur entkleidet, nur zum Erschießungsort geführt oder er hätte eben nur abgedrückt. So gibt jeder Beteiligte ein Stück der Verantwortung ab und hat selbst weniger davon zu ertragen. Mit zunehmender Erfahrung werden die Täter auch nicht brutaler, wie oft angenommen wird, sondern es setzt nur ein Standardisierungs- und Automatisierungsprozess ein, der dazu führt, dass sie sich an das Töten gewöhnen, ganz wie wir uns an jede andere Arbeit gewöhnen. Blink Nummer 8. Die Wir-Gruppe zur NS-Zeit war vor allem dank ihrer Binnendifferenzierung stabil. Distanz zu Opfern und Aufgabe spielt also eine wichtige Rolle dabei, wie Menschen zu Tätern werden. Darüber hinaus findet aber auch innerhalb der Gruppe der Täter eine Distanzierung statt, die als Binnendifferenzierung bezeichnet wird. Gruppen sind soziale Systeme, in denen jeder seinen eigenen sozialen und moralischen Platz finden kann. Die verschiedenen Gruppenmitglieder haben dabei durchaus unterschiedliche Einstellungen und dienen einander als soziale Referenzfiguren, zu denen sie sich abgrenzen oder mit denen sie sich verbunden fühlen können. Logischerweise gibt es auch in jeder Gruppe negative Referenzfiguren, die es uns ermöglichen, sich selbst als moralischer oder humaner zu fühlen und darzustellen. Dieses Phänomen sehen wir auch an Befragungen der NS-Täter. Sie halten sich selbst für moralisch integer und ungebrochen. Das schaffen sie vor allem dadurch, dass sie sich von anderen Gruppenmitgliedern abgrenzen, deren Verhalten für sie unmoralisch und ordnungswidrig war. Die Täter betonen dabei oft, wie human sie sich im Gegensatz zu anderen verhalten haben und wie geflissentlich sie ihre Aufgaben erfüllt haben. So schaffen sie es, sich ein moralisches Gewissen zu erhalten und gleichzeitig die schreckliche, aber in ihren Augen notwendige Aufgabe des Tötens auszuführen. Auch innerhalb der Wir-Gruppe gab es dabei immer einen gewissen Handlungsspielraum, der es ermöglicht, dass jedes Gruppenmitglied eine Eigenverantwortung trägt. Die Befehle an sich wurden nicht in Frage gestellt, aber jeder hatte die Möglichkeit, sie auf seine Weise auszuführen. Der Befehl zur Liquidierung der Juden in Osteuropa war zum Beispiel sehr uneindeutig, denn bei einem konkreten Befehl wäre die Gefahr viel größer gewesen, dass einige Gruppenmitglieder sich weigerten, ihn auszuführen. Es mag paradox klingen, doch der Erfolg der NS-Diktatur basierte vor allem auf den Freiräumen, die sie ihren Bürgern und Dienern einräumte. Indem die Befehle nicht allzu eng gefasst waren, gelang es dem System, individuelle Haltung zu integrieren und dadurch den inneren Widerstand zu minimieren. Blink Nummer 9. Vor allem psychisch unabhängige Menschen mit sozialen Kontakten zu den Opfern schafften es, sich dem totalitären System zu entziehen. Die Gewalt ist also das Ergebnis einer Dynamik, der wir uns nur schwer entziehen können. Einige wenige haben es aber doch getan und waren zum Beispiel im Widerstand aktiv. Wie haben sie das geschafft? Wenn sich eine Gesellschaft radikalisiert, muss jeder Einzelne immer wieder Deutungen vornehmen. Jede Deutung ist eine Entscheidung und jede Entscheidung bietet einen Handlungsspielraum. Theoretisch hat also jeder zu zahlreichen Gelegenheiten die Möglichkeit zu sagen: Stopp, ich mache nicht mehr mit. Wir haben in den letzten Blinks gesehen, warum so viele Menschen das nicht tun. Diejenigen, die es doch schaffen, brauchen ein hohes Maß an psychischer Autonomie. Es gibt leider kaum Untersuchungen zur Psyche derer, die sich unter der NS-Diktatur abweichend verhielten, sich weigerten mitzumachen oder sogar Widerstand leisteten. Wir können aber davon ausgehen, dass diese Personen eine eher glückliche Kindheit hatten, in der sie stabile und gelungene menschliche Bindungen erfahren haben. Viele Widerstandskämpfer hatten außerdem eine soziale Nähe zu den Opfern des Systems und zu anderen Widerständlern. Wir haben gesehen, dass die Distanz zu den Opfern eine wichtige Zutat dafür ist, dass Menschen zu Tätern werden. Auch der Umkehrschluss ist richtig. Wer mit Juden befreundet war, wurde eher kein Täter. Die meisten derjenigen, die zum Beispiel Juden vor den Nazis versteckten, kannten diese Leute persönlich und waren mit ihnen schon vor der NS-Zeit befreundet. Auch die soziale Nähe zu anderen Widerstandskämpfern war wichtig. Gruppen wie die Weiße Rose sorgten dafür, dass sich die Mitglieder in ihren Entscheidungen bestärken konnten und wurden so zu einer eigenen kleinen Wir-Gruppe. Leider gibt es kein Patentrezept für die wichtige psychische Autonomie und die soziale Nähe, die uns davor bewahrt, zu Tätern zu werden. Wir können nur versuchen, unseren Kindern ein stabiles und glückliches Umfeld zu bieten und hoffen, dass sie Werte und Moralvorstellungen entwickeln, die sie niemals zu Mitläufern und Tätern werden lassen. Das waren die Blinks zu Täter von Harald Welzer. Die Kernbotschaft dieses Buches ist, dass es keine Täterpsyche gibt. Die Täter der NS-Diktatur waren ganz normale Menschen, die durch soziale Dynamiken in die Lage versetzt wurden, schreckliche Verbrechen zu begehen, die für sie allerdings notwendig und richtig erschienen. Jeder Mensch läuft Gefahr, solchen Dynamiken zu erliegen. Wer sich gegen sie wehren möchte, braucht viel soziale Nähe und psychische Autonomie. Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Täter und sag uns, was du dazu denkst.